Deutschlandfunk Doku.
Mitten in der Nacht. Fenster war offen, das habe ich geöffnet, weil das war nur angelehnt. Und bin dann eingestiegen. Und habe da vorher noch geguckt, sind da noch Menschen drin oder keiner. Da waren Handtücher und Wäschestücke, die lagen auf dem normalen Kochfeld. Und da habe ich einfach nur den Herd angemacht und habe dann noch vorher mit dem Feuerzeug rumgespielt, bis die Flammen größer wurden. Und bin dann noch weggegangen, weil ich auch selber dann Angst hatte, weil der ganze Raum dann voller Qualm war.
Ein großer Feuerstein ist seine Wange. Öllampe und Kerze bilden Hals und Kinn. Ein Bündel geschnitzter Späne stellt den Schnurrbart dar. Nase und Ohr sind zwei Feuereisen. Das Auge? Ein weißer Kerzenstummel mit schwarzem, erloschenem Docht. Die Stirn ist eine aufgewickelte Zündschnur. Das Haar lauter brennende Holzscheite.
So sieht ein Feuerkopf aus. Gut getroffen vom Hofmaler des Kaisers in Wien. Auf der Rückseite des 450 Jahre alten Gemäldes der lateinische Titel Ignis, das Feuer.
Der Künstler, der den Feuerkopf schuf, war Giuseppe Arcimboldo.
Feuerteufel. Die Lust am Zündeln. Feature von Günther Bayer.
Friedlich sieht dieser Feuerkopf nicht aus. Auch wenn man vielleicht über Arcimboldos Einfälle schmunzeln mag. Mörser, Kanonenrohre und ein Pistolenlauf ragen drohend aus der Brust hervor. Daneben prangt der kaiserliche Doppeladler. Er ist eine gefährliche Kriegswaffe in den Händen der Habsburger.
Feuer reinigt.
Der Schwurgerichtssaal 21 des Landgerichts im ehemaligen Schloss ist extrem nüchtern. Weiß gestrichen, kein Schmuck an der Wand. Kein springendes Ross, keine Justitia, kein Kreuz. Durch die vergitterten Fenster sieht man auf den Marktplatz. Das Landgericht Lüneburg verhandelt heute den Fall des 46-jährigen Carsten H. aus Bad Bevensen. Der Angeklagte kommt direkt aus der Untersuchungshaft und wird in Handfesseln vorgeführt. Im Gerichtssaal nehmen Justizwachtmeister sie ihm ab. Die Staatsanwaltschaft wirft Carsten H. vor, erstens, der Angeklagte hat seine 70-jährige Mutter mit einer Rohrzange im Schlaf erschlagen und ihr die Kehle durchgeschnitten.
Ein Polizeisprecher sagte, der arbeitslose Mann habe seine Mutter umgebracht, weil er ihr den Aufenthalt in einer Klinik oder einem Pflegeheim ersparen wollte. Das habe er der Mutter versprochen.
Vor Gericht führt Carsten H. vor, wie er mit der Rohrzange zugeschlagen und seine Mutter getötet hat.
Ich wusste, dass meine Mutter mir fehlen würde, dass ich nicht darüber hinwegkommen würde.
Zweitens, der Mord ist nur der Auftakt für ein weiteres Verbrechen. Am Morgen nach der Tat verschüttet Carsten H. Spiritus in der gemeinsamen Zwei-Zimmer-Wohnung und zündet ihn an. Die Wohnung soll brennen, komplett ausbrennen. Die Flammen lodern. Die Leiche der Mutter bedeckt er mit Asche, damit sie nicht so blutverschmiert aussieht. Mit seiner Brandstiftung will Carsten H. auch alle Erinnerungsstücke vernichten, zum Beispiel die Fotoalben.
Die Alben sollten mir nicht in meine Gefängniszelle nachgebracht werden.
Dann fährt H. mit dem Taxi in die Kreisstadt und stellt sich der Polizei. Bei dem Brand in dem Mehrfamilienhaus erleiden 4 Hausbewohnerinnen und ein Hausbewohner sowie ein Feuerwehrmann Rauchvergiftungen.
Ich erinnere tatsächlich einen Patienten, der mit dem, was er so an Unterlagen, so an Rechnungen, die ins Haus kommen, Briefe von Ämtern und Ähnlichem, völlig überfordert war. Er hat das nicht mehr auf die Reihe bekommen, die Rechnungen pünktlich zu zahlen, mit den Ämtern zu kommunizieren und hatte dann irgendwann die Idee, ich lege das alles so auf einen Haufen, zünde das an, so in dieser etwas ja schon psychotisch motivierten Vorstellung, dann ist das weg und hat dadurch tatsächlich einen Brand in seiner Wohnung verursacht.
Ute Franz, Chefärztin der Klinik für forensische Psychiatrie und Psychotherapie am Krankenhaus Bremen-Ost.
Beide Fälle verbindet ein Gedanke. Feuer reinigt. Wer ein Feuer legt, kann diese Reinigung auslösen. Dahinter steht eine Vorstellung, die im Christentum große Bedeutung hat. Die Vorstellung vom Purgatorium, dem Fegefeuer. Ein Prüffeld für heilsuchende Seelen mit Hilfe des Feuers.
Josef Kardinal Ratzinger, später als Benedikt XVI. Zum Papst aufgestiegen, erklärt das in seiner Eschatologie Tod und ewiges Leben von 1977 so.
Das Fegefeuer ist nicht eine Art von jenseitigem Konzentrationslager, in dem der Mensch Strafen verbüßen muss, die ihm in einer mehr oder weniger positivistischen Weise zudiktiert sind. Es ist vielmehr der von innen her notwendige Prozess der Umwandlung des Menschen, indem er christusfähig, gottfähig und so fähig zur Einheit mit der ganzen Communio Sanctorum wird.
Nach Vorstellung der antiken Philosophen gehört das Feuer zu den vier Elementen auf dem Globus: Erde, Wasser, Luft und eben Feuer. Der griechische Denker Heraklit sah das Feuer als globalen Urstoff an, als das Allerwichtigste der vier Elemente.
In Feuer setzt sich alles um. Und das Feuer in alles. Wie Ware in Gold und Gold in Ware.
Heraklits Nachfolger verbanden das Feuer mit bestimmten menschlichen Eigenschaften. Feuer drücke Zielstrebigkeit aus, Ehrgeiz und Engagement.
Feuer spielt mit.
Feuer werden gehegt und gehütet. Feuer werden entfacht. Manchmal geraten Feuer außer Kontrolle. Feuer ist dann nicht mehr Diener, sondern Beherrscher des Menschen und der Erde. 8% aller Feuer, zu denen hierzulande die Feuerwehr ausrückt, werden von Brandstiftern gelegt. Ganz überwiegend von Männern.
Warum begeben sich Menschen in das unheimliche Reich des Elements Feuer? Welche Gründe treiben einen Brandstifter zu seinen Taten? Wer die Tür zu diesen Fragen aufstößt, betritt einen Raum mit Wissen, Halbwissen, Vermutungen. Denn nur die wenigsten Brandstiftungen sind klare Entscheidungen des Verstandes.
Erst hörten sie ein lautes Krachen und Knistern. Dann sahen sie die Flammen. Die Frau berichtete, da, hinter dem Hügel kam das Feuer hoch. Mein Mann ist rausgerannt und hat die Bäume rund um das Haus gefällt, damit es nicht überspringt. 4 Meter seien die Flammen hoch gewesen, ohne Löschgerät nicht zu stoppen. Die Feuerwehr war zu weit weg. So standen sie und ihr Mann unten auf der Straße und weinten.
Aus einem Artikel der Süddeutschen Zeitung vom 4. September 2019.
Das war an einem Sonntag. Ich hatte Wache und nachmittags gegen 4 guckte ich plötzlich aus dem Fenster, die Bremen lag ja, und sehe das große Feuer. Und ich sofort ans Telefon, rief die Feuerwehr an, die Bremen brennt. Und bis sie da waren, war schon ein Großbrand ausgebrochen. Die Gefahr war natürlich jetzt durch das ganze Wasser, das da reingepumpt wurde, dass das Schiff kränkte und zur Weser hin kippen würde. Und wir hatten ja die Bugsier-Reederei Schuchmann. Die hat dann auf der Steuerbordseite, aber an der Kaiseite, Löcher reingesprengt. Und dadurch kam das wieder zum Stehen. Und das Schiff ist dann ganz gerade auf dem Kiel lange Zeit da gestanden und alles ausgebrannt. Wrack.
In Bremerhaven erinnern sich Ältere wie Frank Schulle an die großen Brände, wie damals im März 1941, als das legendäre Fahrgastschiff Bremen ausbrannte. Lichterloh. Ausgerechnet im Heimathafen an der Kolumbuskaie, angezündet von dem 17-jährigen Schiffsjungen Gustav Schmidt. Er gestand die Tat und sagte, er habe sich für eine Ohrfeige rächen wollen. Das jedenfalls erzählt die Legende. Aber vielleicht hieß der Schiffsjunge auch anders und Schmidt hatte mit dem Brand gar nichts zu tun. Die NS-Justiz machte mit Schmidt kurzen Prozess. Der Junge wurde hingerichtet, ohne dass im Gerichtsverfahren geklärt wurde, ob der Brand überhaupt vorsätzlich gelegt worden war.
Heute gehen in der Seestadt keine prestigeträchtigen Ozeanliner in Flammen auf, sondern eher Dinge ohne oder mit geringem Wert. Zeitungsstapel in einem Treppenhaus zum Beispiel, leere Kinderwagen, Mülltonnen, ein Sofa, eine unbewohnte Gartenlaube, ein Carport. Für insgesamt 11 Brände machen Polizei und Staatsanwaltschaft den 22-jährigen Julian T. verantwortlich. Julian T. wird in der Nähe eines Brandorts geschnappt und in Untersuchungshaft gesteckt. Vor dem Landgericht Bremen macht man ihm den Prozess. Er selber schweigt zu allen Vorwürfen. Und da sorgt etwas für Irritation. Julian T. war Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Ausgerechnet in dem Stadtteil, in dem es am meisten gebrannt hatte.
Die Polizei der Seestadt ist unter Druck. Nach 2017 war es zu einer ungewöhnlichen Häufung von Bränden und Brandserien gekommen. Während die Feuerwehr 2016 114 Mal ausrückte, wurde sie ein Jahr später fast doppelt so oft, nämlich 215 Mal alarmiert. Darunter sind häufig auch Fälle mit Verdacht auf Brandstiftung. Die Polizei reagiert.
Wir haben gleich zu Beginn eine Soko eingerichtet, die sogenannte Soko Feuer, mit verschiedenen Schwerpunkten. Da gab es einmal den Ermittlungsbereich selbstverständlich, dann operative Maßnahmen mit unseren Einheiten draußen auf der Straße, eine umfangreiche Analyse aller Delikte, die uns vorlagen.
Nadine Laue von der Pressestelle der Polizei lässt sich nicht in die Karten sehen. Immerhin, so viel verrät sie. Zeitweise waren 50 Polizeibeamte der Soko zugeordnet. Für rund 50 Taten wurden 4 Verdächtige ermittelt. Mit Hilfe von Flyern wurde die Bevölkerung aufgefordert, es potenziellen Brandstiftern nicht zu einfach zu machen.
Wir haben in Bremerhaven in der Zeit von 2017 bis 2019 die Erfahrung gemacht, dass insbesondere Fahrzeuge, ungenutzte Parzellen sowie Abfall und Unrat in Fluren von leicht zugänglichen Mehrfamilienhäusern angegangen worden sind. Wir haben aus polizeilicher Sicht häufig versucht, darauf hinzuwirken, dass man darauf achtet, dass die Türen verschlossen sind, dass keine Fremden Zugang zum Haus bekommen können.
Schweigend sitzt der 22-jährige Julian T., einer der Verdächtigen, auf der Anklagebank im Saal 231. Eine Menge Vorwürfe listet der Staatsanwalt auf, darunter:
Ein Stapel Zeitungen fängt in einem Mehrfamilienhaus Feuer.
Ein Kinderwagen und eine Mülltonne im Hausflur eines Mehrfamilienhauses gehen in Flammen auf. Das Feuer greift auf die Wände über, mehrere Personen vergiften sich mit Rauchgas.
Auf dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses brennt ein Sofa. Das Feuer zerstört Fenster und eine Tür, bevor es gelöscht wird.
Des Weiteren brennen leerstehende Häuser, ein Carport, ein Wohnanhänger, Gartenhäuser in einem Parzellengebiet.
War das Julian T.? Als Tatverdächtiger passt er nicht in die Schubladen. Er ist weder intelligenzgemindert noch drogen- oder alkoholsüchtig. Er hat einen festen Job als Dachdecker. Privat gilt sein ganzes Interesse allem, was mit Feuer und Feuerwehr zusammenhängt. Deshalb ist er Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr und hat dort, wie sein Vorgesetzter betont, ohne Auffälligkeiten und mit viel Engagement seinen Dienst versehen.
Für den Prozess hat die Polizei den Handyfunkverkehr des Angeklagten ausgelesen, dokumentiert und ausgewertet. Auszüge davon werden im Gericht vorgespielt. Julian T. nämlich hat das Brandgeschehen in der Stadt ausführlich mit Freunden online verfolgt und kommentiert. Er gehörte zu einem Freundeskreis, der sich für Brände interessierte. Ist das schon verdächtig? Oft erfährt der Freundeskreis nur wenige Minuten nach der Berufsfeuerwehr, dass irgendwo ein Feuer ausbricht.
Es brennt wieder. Es ist was los. Ich hoffe, dass niemand zu Schaden kommt.
Ein Polizeizeuge äußert vor Gericht, die Mitglieder des Freundeskreises heizen sich gegenseitig auf. Wenn einer einen Brand meldet, kommt der nächste und meldet noch einen. Neben Sprachnachrichten teilt der Freundeskreis Fotos und Videos. Darauf sind zu sehen brennende Möbel, Parzellenhäuschen in Flammen, Feuerwehrautos, die in rasender Fahrt zum Brandort eilen.
Das Gericht muss die Frage klären, hat Julian T. das alles von seiner Dachwohnung aus mitbekommen und filmen können? Hat jemand verbotenerweise den Feuerwehrfunk abgehört? Oder war Julian T. tatsächlich in der Nähe des Brandortes, um dort mit seinem Handy herumzufuhrwerken? Dann könnte er selbst der Urheber der Brände sein.
Die Handyszenen im Gerichtssaal wirken wie die Inszenierung eines zeitgenössischen Events, ein Reenactment. Es brennt in der Stadt und die Stadt muss reagieren. Mit Tatütata, schneidigen Kommandos und viel Wasser aus Hochdruckschläuchen oder anders gesagt, der Brandstifter oder die Brandstifterin nimmt sich das Recht, ja die Frechheit, die Stadt mitsamt ihren Feuerschutzeinrichtungen vorzuführen. Die Puppen tanzen zu lassen. Feuerwehrleute werden in Marsch gesetzt, die Polizei rückt an. Straßen werden abgesperrt, blaue Lichter blitzen auf, Schläuche werden ausgerollt.
Ist der ganze Trubel womöglich eine zeitgemäße Aktualisierung der alten Geschichte, dass ein Brandstifter, magisch vom Feuer angezogen, an den Brandort zurückkehrt? Dass er genüsslich sein Zerstörungswerk betrachtet, womöglich zynisch Hilfe beim Löschen anbietet? Persönliche Anwesenheit ist aber heute gar nicht mehr nötig. Digitale Technik kann das besser. Sie liefert, was gebraucht wird. Beobachtung, Dokumentation, Verbreitung. Austausch über das Brandgeschehen. Im Kopf des Verdächtigen könnte folgender Film ablaufen.
Ich habe was gemacht. Ich alleine habe eine Tat begangen und andere müssen jetzt was tun. Ich habe irgendwas gemacht, was ein gewisses inneres Gefühl, positives inneres Gefühl auslösen könnte.
Der Gutachter Here Volkerts, Leiter der psychiatrischen Klinik Wilhelmshaven, hat viele Brandstifterprozesse beobachtet. Er unterscheidet zwischen mehr oder weniger harmlosen Zündeleien und bedrohlichen Bränden, ausgelöst von gefährlichen Tätern.
Ich bin psychiatrischer Gutachter und kein Feuersachverständiger, aber in meiner Wahrnehmung gibt es, was ja relativ häufig ist, dass irgendwelche Papiercontainer brennen. Das ist ein Delikt, das vergleichsweise häufig ist. Das liest man ja fast ständig in der Zeitung. Da ist zumindest eine Gefährdung für andere Personen in aller Regel ja nicht gegeben.
Natürlich sind nicht alle Taten von Brandstiftern vergleichsweise harmlos. Brandstiftung folgt einer versteckten Hierarchie.
Dann gibt es sicherlich solche Dinge wie, dass Gartenhäuschen, Parzellenhäuschen angezündet werden, wo das Risiko für andere Personen auch noch meistens überschaubar ist, aber da könnten sich schon Personen ja aufhalten, auch mal nachts. Dann eine weitere Gruppe sind sicherlich auch unbewohnte Gebäude, verlassene Gebäude, wobei auch dort potenziell sogar Gefahren für andere Menschen sind, die sich vielleicht dort unberechtigterweise aufhalten.
Die meisten Brandstifter wollen kein Risiko eingehen.
Das Entdeckungsrisiko ist sehr überschaubar und auch dabei können ganz viele verschiedene Motive eine Rolle spielen. Von persönlichen Kränkungen, vielleicht sogar einer Kränkung durch die Person, der das Auto gehört. Auch da kann es ja mal ganz unmittelbare Verknüpfungen geben.
Feuer zerstört.
Manche Brandstifter versuchen mit einigem Abstand zu verstehen, was sie einst dazu getrieben hat, Feuerspuren zu legen. Oft kann ihnen eine Therapie dabei helfen. Zum Beispiel Jan-Hendrik N., damals 19 Jahre alt. Schon als Kind hat er gezündelt und verbrachte einige Monate in der offenen Kinder- und Jugendpsychiatrie. Nach mehreren Bränden im Sommer 2018 wies ihn der Untersuchungsrichter nicht in eine Justizvollzugsanstalt ein, sondern hinter die geschlossenen Mauern der Forensik.
Jan-Hendrik N. hat nicht gezündelt, weil er sich für Feuer als solches begeistert, sondern er weiß, Feuer ist eine Waffe, es zerstört. Bei seinem ersten größeren Feuer setzt er zu Hause das vom Vater gesammelte und aufgeschichtete Brennholz in Brand. Er will zerstören, worauf der Vater stolz ist.
Man braucht nicht viel machen, man muss was reinlegen, das passiert von allein. Man kann wieder weggehen. Also ich zerstöre was ohne große Anstrengung. Ich habe mich aus dem Haus geschlichen, durch den Wintergarten leise runtergegangen, die Tür langsam aufgemacht, durch den Garten gelaufen, habe dann unten Grillanzünder reingelegt, habe es angezündet und bin dann im Haus wieder reingegangen, habe so getan, als ob ich schlafe. Und irgendwann stand die Feuerwehr dann vor der Tür.
Kurze Zeit darauf legt er wieder einen Brand im Elternhaus. Diesmal muss das Brennholz, das der Vater beim Carport und der Garage aufgeschichtet hat, dran glauben. Der Vater weiß, wer das gemacht hat und wirft seinen Sohn aus dem Haus. Der kommt in der Nähe bei seinen Großeltern unter.
Habe ich Oma angerufen, Oma, so und so ist das. Kann ich kommen? Ja, komm, komm so her, wir sind da.
Nach dem letzten Brand im Elternhaus vergehen nur 2 Wochen, da zündelt Jan-Hendrik N. wieder. Er schleicht sich in einen Kindergarten, wo er seit einem Monat einen Job als Reinigungskraft hat. Er weiß, da ist nachts keiner mehr.
Da waren Handtücher und Wäschestücke, die lagen auf dem normalen Kochfeld. Und da habe ich einfach nur den Herd angemacht und hat dann noch vorher mit dem Feuerzeug rumgespielt, bis die Flammen größer wurden und bin dann auch noch weggegangen, weil ich auch selber dann Angst hatte, weil der ganze Raum dann voller Qualm war. Und dann bin ich auch weggegangen aus dem Raum, rausgerannt auf mein Fahrrad und bin dann ganz schnell zurückgefahren zu meinen Großeltern hin.
Warum hat Jan-Hendrik N. das gemacht? Ausgerechnet einen Kindergarten angezündet. Den Kindergarten, in dem er selbst arbeitet.
Das ging halt eher darum, Druck loszuwerden, weil ich auch wusste, wenn ich etwas kaputt mache. Das fühlt sich erstmal an, davor, ob ich so einen schweren Rucksack auf dem Rücken trage. Und auch innen, dass ich dadurch erdrückt werde. Also ein Riesendruck und einfach so ein schmerzendes Gefühl. Und eine Last, was wirklich die Schulter runterdrückt. Und in dem Moment, wo ich was da kaputt mache, dann fühlt sich das kurz an, dass die Last und der Druck komplett weg ist. Und darum ging es mir, diesen kurzen Moment, das Gefühl zu haben, keinen Ärger und keine Sorge zu haben.
Der Kindergarten brennt ab, der Sachschaden ist enorm. Jan-Hendrik N. hat das Zündeln für sich als Mittel zum Abbau von Aggressionen entdeckt. Er gerät in den Sog der Wiederholungstat. Wieder ist er mit dem Feuerzeug unterwegs. Zweimal zündet er auf Feldern sogenannte Rundballen an. Das sind gepresste Packen aus Heu, Stroh oder Silage. Sie anzuzünden ist ein mühseliges Geschäft.
Wieder mit dem Feuerzeug drangehalten und das ging nicht. Es ging einfach nicht an. Da habe ich immer wieder gegengehalten, habe auch gegengepustet. Da kam eine Windböe, hat es gegengepustet und da kam eine riesen Rauchwolke ins Gesicht. Und da habe ich dann auch Panik bekommen, habe mir die Augen ausgekratzt und bin weggegangen. Aber ich habe mir eine Flasche dabei gehabt zum Trinken, habe mir die Augen mit Wasser ausgespült.
Feuer beunruhigt.
Paulinchen war allein zu Haus. Die Eltern waren beide aus. Als sie nun durch das Zimmer sprang, mit leichtem Mut und Sing und Sang, da sah sie plötzlich vor sich stehen ein Feuerzeug, nett anzusehen. »Ei«, sprach sie, »ei, wie schön und fein! Das muss ein trefflich Spielzeug sein. Ich zünde mir ein Hölzchen an, wie's oft die Mutter hat getan.« Und Minz und Mauns, die Katzen, erheben ihre Tatzen, sie drohen mit den Pfoten, »Der Vater hat's verboten. Miau, mio, miau, mio. Lass stehen, sonst brennst du lichterloh.«
Jan Hendrik N. ist zum Serienbrandstifter geworden. Und er muss feststellen, seine Rechtfertigung, Brandstiften führe zum Abbau unerträglichen Drucks, stimmt nicht immer. Das war schon beim Feuer im Kindergarten der Fall.
Ich konnte nicht mehr schlafen, weil das Gefühl mit dem Kindergarten, was ich jetzt da gerade getan hatte, da habe ich dann nur Schuldgefühle. Ich weiß das, jetzt habe ich da den Kindern, was habe ich jetzt das alles gerade genommen, was geht alles jetzt kaputt. Und nur, weil ich da mich erleichtern wollte. Der Druck, den ich vorher hatte, der kam mit einer doppelten Welle zurück.
Jan Hendrik N. kommt nicht zur Ruhe. Ihn peinigen Selbstvorwürfe. Aber noch bereut er nicht. Er redet sich ein.
Ich hab's gemeint, ich versuche das zu vergessen. Und dann wird irgendwann Gras drüber wachsen. Ich habe nie die Idee gehabt, mich zu stellen, oder war für mich kein Gedanke.
Feuer ist Kultur.
Menschen lieben das Feuer. Dabei sind seine Wirkungen ambivalent. Das war dem Kirchenlehrer Augustin in seiner Schrift über den Gottesstaat durchaus bewusst.
Es ist Licht und schwärzt doch alles, was es anbrennt. Und so schön seine Farbe ist, verunstaltet es doch beinahe alles, was es erreicht und beleckt und macht aus dem glühenden Brand eine tiefschwarze Kohle.
Nach antiker Vorstellung war das Feuer ursprünglich den Göttern vorbehalten. Prometheus aber will den Menschen eine Wohltat erweisen.
Er stahl Feuer aus dem Himmel, verbarg es in einem hohlen Rohr und brachte es heimlich auf die Erde hinab,
berichtet das Lexikon der antiken Mythologie.
Feuermachen ist beliebt. Große Feuerwerke feiern wichtige Ereignisse oder den Jahreswechsel. Das Anzünden von Abfallholz ist ein jahrhundertealter archaischer Brauch. In manchen Gegenden wird so das Ende des Winters mit Feuer zelebriert. Ein großes Osterfeuer zieht Hunderte von Schaulustigen an.
Es handelt sich um möglichst hoch aufgetürmte Holzstöße aus Baum- und Strauchschnitt. Die Holzstöße werden auf Feldern oder auf dem Kamm eines Berges so errichtet, dass sie weithin sichtbar sind. Der Brauch ist vor allem in ländlichen Gegenden üblich, wo die Dörfer einen Wettstreit um das höchste Feuer durchführen und die Holzstapel in den Nächten vor Ostern bewachen.
Das Feuer ist heilig und es ist allgegenwärtig. In der Antike hatten die Vestalinnen die Aufgabe, das heilige Feuer im Tempel zu bewachen und für sein Fortbrennen zu sorgen. Diese Aufgabe erforderte höchste Konzentration. Die Vestalinnen waren unverheiratet. Auch ihre weiblichen Hilfskräfte waren Jungfrauen. Beim Lauf der Athleten mit der olympischen Fackel wird symbolisch die Reinheit des Feuers ins Stadion getragen. Das Feuer darf unterwegs nicht ausgehen. Das aber passierte 2016, als die Flamme nach Unruhen in Brasilien erlosch. Die Flamme wurde dann an einer Mutterflamme in einer windgeschützten Laterne wieder angezündet.
Feuer ist Teil unserer Alltagskultur und wird, romantisch verklärt, entsprechend beworben. Aufwendig gemachte Kataloge werben für das erforderliche Equipment.
Feuer ist ein Faszinosum, das uns nicht loslässt. Mit Feuerschalen und Körben bringen sie das helle und wärmende Element auch auf die Terrasse oder den Garten ohne gleich eine Feuerstelle errichten zu müssen. Auch wenn die Temperaturen im Sommer nicht unbedingt ein Feuer zum Aufwärmen erforderlich machen, so verleiten das Züngeln der Flammen und das sanfte Knistern des Holzes dazu, die Seele baumeln zu lassen.
Lebhaftes Kaminfeuer. Set mit zwei DVDs mit extra langen Kaminfeuern, warmen Farben und Geräuschen von brennendem Holz. 14,95 Euro.
Insoweit hat das Feuer, das Hüten des Feuers, das Beobachten des Feuers, für den Menschen letztlich eine ganz wichtige Funktion. Was Meditatives, aber eben auch etwas, die Macht über das Feuer zu haben. Mit seinen guten Eigenschaften zu wärmen, Dinge kochen zu können und Ähnliches, aber eben auch mit den vernichtenden Eigenschaften.
Sagt Ute Franz, Chefin der Forensik im Krankenhaus Bremen-Ost. Wird ein Brandstifter geschnappt, entscheidet sich sein Schicksal im Gerichtssaal. Entweder er kommt frei oder hinter Gitter. Die Verurteilten kommen in den normalen Strafvollzug, wenn sie schuldig gesprochen werden und das auch begreifen können. Oder sie werden, weil sie psychisch nicht stabil sind und ihre Schuld nicht einsehen können, in den Maßregelvollzug, in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen.
Der 22-jährige Julian T. hat Glück. In 10 Anklagepunkten wird er vom Gericht mangels Beweisen freigesprochen. Die Funkzellenauswertung hatte keine klaren Aussagen gebracht. Ein Delikt gibt er zu. Fahrlässig sei ein Feuer, das er zum Aufwärmen vor einem Parzellenhaus gezündet hatte, außer Kontrolle geraten. Das Parzellenhaus brennt ab. Dafür gibt es eine Strafe von 1,5 Jahren. Zur Bewährung.
So viel steht immerhin fest. Julian T. hat Brände beobachtet, gefilmt und per Handy mit Kumpels darüber gesprochen.
Viele Menschen, die sich an prägende Momente in ihrer eigenen Kindheit zurückerinnern, zählen lange Abende um ein Lagerfeuer im Sommer zu den schönsten Erinnerungen. Feuer hat schon immer eine enorme Faszination auf uns ausgeübt, so dass bei vielen kultischen und zeremoniellen Handlungen eine Feuerstelle eine wichtige Rolle spielt. Der sanfte Lichtschein echter Kerzen spielt noch heute eine große Rolle, wenn es um die stimmungsvolle Gestaltung von Weihnachtsfesten und anderen Anlässen geht.
Aus einem Katalog für Feueraccessoires. Feuer und Langeweile.
Wir hatten zum Beispiel eine recht auffällige Gruppe von vor allen Dingen jungen Jugendlichen und dann eben auch vor allen Dingen jungen Männern, die häufig Mülltonnen oder Container in Brand gesteckt haben.
Rebecca Bondue, Professorin an der Psychologischen Hochschule Berlin. Sie hat Akten der Berliner Polizei zum Delikt Brandstiftung ausgewertet.
Und das war zum Beispiel so eine Gruppe, bei der ich beim Lesen der Akten häufig den Eindruck hatte, denen ist auch ein bisschen langweilig. Die gehen vielleicht nicht regelmäßig in die Schule oder der sozioökonomische Hintergrund ist eher so schlecht, dass es auch nicht so viele Freizeitaktivitäten dann gibt. Das heißt, die wissen manchmal gar nicht so richtig, was mit sich anzufangen und mit ihrer Zeit anzufangen. Und dann ist es einfach ein Abenteuer, jetzt da einen Container in Brand zu stecken. Und da war es ganz oft so, dass die da geblieben sind und dann geguckt haben, was passiert, ne? Und dann Feuerwehreinsatz und große Aufregung, die dann da stattfindet.
Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürften die drei Männer und eine Frau im Alter zwischen 25 und 28 Jahren für annähernd 90 Delikte verantwortlich sein, teilte der Pressesprecher mit. Unter anderem wird den Tatverdächtigen Brandstiftung an Fahrzeugen der Deutschen Post sowie an mehreren weiteren Autos vorgeworfen. In einigen Fällen sei es nur dem Zufall geschuldet gewesen, dass das Feuer nicht auf Wohnhäuser übergegriffen hatte. Der von den Vieren angerichtete Sachschaden wird auf insgesamt mindestens 500.000 Euro beziffert. Als ein Motiv für die zahlreichen Taten wurde Langeweile genannt.
Bremer Nachrichten, 6. Juli 2020.
Feuer und Lebensplanung. Das hier war ein Bananenstrauch, sagt Alwisch. In Gummistiefeln stapft sie über das, was früher einmal ihre Felder waren. Die Erde knirscht unter ihren Schuhen. Das war ein Paranussbaum. Hier haben wir Papayas angebaut. Es ist nichts geblieben. Nur verbrannte Erde, Asche und umgestürzte Bäume. Ein Schlachtfeld, aber nur ein kleines in einem viel größeren Krieg. Überall lodern die Feuer, nicht nur in Acre, sondern im ganzen Amazonasgebiet.
Eiskalte wirtschaftliche Motive stehen hinter den großen Bränden in Lateinamerika, Indonesien oder Kalifornien. Gewinnung von Land für Viehweiden. Hierzulande ist die Suche nach einem Motiv fürs Brandstiften nicht einfach. Klar scheint das nur in den Fällen zu sein, wenn etwa ein Hausbesitzer sein Haus ansteckt, um die Mieter loszuwerden. Oder ein Landwirt seinen maroden Hof in Flammen aufgehen lässt, um die Versicherungssumme einzustreichen. In vielen anderen Fällen herrscht erst einmal Ratlosigkeit. Warum macht er das?
Die Frage ist, gibt es überhaupt ein rationales Motiv für eine Brandstiftung?
Fragt sich Here Volkerts, langjähriger Gutachter vor Gericht.
Was also könnte das Motiv sein für Hannes H., den jungen Mann, der versucht hat, die Werkstatt des Vaters anzuzünden? Zur Tatzeit ist er 22 Jahre alt, ein hagerer Typ mit dünnem Haar. Er hat einen tiefsitzenden Hass auf seinen Vater. Der nämlich habe sich nie um ihn gekümmert, ihn nicht einmal mit seinem Vornamen angeredet, sondern ihn Birne oder Pflaume gerufen. Hannes H. muss Nackenschläge und Tritte einstecken. Sein Rechtsanwalt Detlef Knust hat sich ausführlich mit dem Vorleben seines Mandanten beschäftigt.
Das Verhältnis ist deshalb so schlecht, weil der Vater eine ganz andere Erwartungshaltung an seinen Stammhalter hatte. Dieser Stammhalter sollte ein Junge werden, der in die wirtschaftliche Rolle des Vaters später hineinwachsen kann, der einen Betrieb führen kann und der in der Lage ist, Abitur zu machen, zu studieren und dann in die Fußstapfen des Vaters treten kann. Das konnte Hannes schon ganz früh nicht erfüllen.
Seit Mai 2019 ist Hannes H. bis auf Weiteres im Maßregelvollzug untergebracht. Der junge Mann trägt einen ausgewaschenen Pullover. Er zieht immer wieder dessen Ärmel lang. Er hat für das Gespräch im Besucherraum Papiere mit Notizen mitgebracht.
Seit meiner Kindheit war es so, dass er Probleme hatte mit meiner Diagnose der leichten Intelligenzminderung, mit der auffälligen Verhaltensstörung, dass ich manche Sachen nicht sofort verstanden habe und man mir die halt auch so 2-3 Mal erklären musste, bis ich es dann verstanden habe.
Hannes H. besuchte eine Behindertenschule der Lebenshilfe, brach eine Lehre als Gärtner ab. Er ist zeitweise obdachlos und macht Erfahrungen mit der offenen Psychiatrie. An Heiligabend 2018 entlässt er sich selber aus dem Krankenhaus und sucht seine Eltern auf. Weihnachten ist oft eine schwierige Zeit für Menschen mit instabiler Psyche. Kränkungen und Zurückweisungen wiegen dann doppelt schwer.
Ich hatte meinen Vater gefragt, ob ich denn halt auch zu Mittag essen kann zu Weihnachten. Er hat mich dann aber halt ja wieder weggeschickt und dass ich dort nicht mitessen darf oder konnte.
Die Verweigerung des gemeinsamen Weihnachtsessens ist der Auslöser für Hannes H. Er will den Vater nach Kräften schädigen. Zumindest will er ihm einen Denkzettel verpassen, sagt er. Die Werkstatt des Alten soll brennen. Sie grenzt an ein Doppelhaus, das dem Vater gehört und das er vermietet hat. Der Vater selbst wohnt nicht dort. Hannes H. wirft einen brennenden Lappen in die Werkstatt. Der Lumpen landet auf einem Werkzeugkasten.
Ich hatte schon die Absicht, das Haus tatsächlich anzustecken, ja. Ich habe mir halt gedacht, dass die Werkstatt dann auf den Keller übergreift und somit dann auch auf das Haus.
Nach kurzer Zeit geht die Lunte von selber aus.
Nochmal dieses Bild. Ein Werkzeugkasten, in dem sich ausschließlich Metall befindet, der auf Beton steht, dort einen Lappen raufzuwerfen, das war seine Vorstellung. Wir wissen nicht, ob das ernst gemeint war, offensichtlich hätte jeder andere erkennen müssen, dass das nicht zu einem vernünftigen Brand führen kann.
Ein dilettantischer Versuch. Aussichtslos, lächerlich. Überhaupt hat Hannes H. gar keine Erfahrung, wie man einen Brand legt. Will er gar nicht wissen, ob und wie es brennt?
Das habe ich ja schon nicht mehr miterlebt, weil ich zu dem Zeitpunkt schon wieder woanders unterwegs war.
Dann fährt er doch zu dem Mietshaus zurück und will ein zweites Mal Feuer legen. Aber die Mieter werden auf ihn aufmerksam, erkennen ihn. Unverrichteter Dinge zieht Hannes H. wieder ab. Aus Wut darüber setzt er einen Müllcontainer in Brand. das immerhin klappt.
Sein Misserfolg als Brandstifter hindert Hannes nicht, sich im Anschluss als gefährlicher Feuerteufel aufzuspielen. Er ruft bei der Polizei der Kreisstadt an und fordert die Beamten auf, ihn zu suchen, sogar mit Hubschrauber. Wenn die Polizei ihn nicht findet, will er die ganze Stadt niederbrennen. Seine Anrufe auf dem Revier wiederholt er alle halbe Stunde. Die Polizei ignoriert seine Ansagen und fordert ihn auf, zur Wache zu kommen. Hannes H. setzt sich schließlich auf die Treppe vorm Revier, spielt mit seinem Feuerzeug und lässt sich widerstandslos festnehmen. Sein Zorn auf den Vater ist grenzenlos.
Ich ärgere mich, dass ich das nicht zu Ende gebracht habe. Ich will es zu Ende bringen.
Es gab zum Beispiel eine recht große Gruppe in meiner Studie, die hat einerseits so aus Rache gehandelt. Also manchmal gab es dann so konkrete Zielpersonen, gegen die sich die Tat dann gerichtet hat. Manchmal aber tatsächlich auch eher aus so einem allgemeinen Frust. Und dann war das auch eine Möglichkeit, irgendwie Frust abzubauen und jetzt irgendwas kaputt zu machen.
Rebecca Bondü über die Auswertung der Berliner Brandstifterakten.
Feuer für ein Dach überm Kopf.
Ein halbes Jahr lang ist von Hannes H. nichts zu hören. Er sitzt in der Psychiatrie in der Kreisstadt. Man hat ihm gesagt, bald werde er entlassen. Das macht ihn nervös.
Ich wollte nicht das nochmal erleben, was ich schon mal erlebt habe, dass ich mich nicht pflegen kann, dass ich nicht vernünftig auf Toilette gehen kann, dass ich tagelang, wenn ich sogar wochenlang in meinen eigenen Klamotten bleiben muss, die dann wahrscheinlich schon richtig miefen, sich von Toast, Marmelade und Nutella zu ernähren, weil man sich keine vernünftige Wurst mehr leisten kann, geschweige denn Brot. Und das wollte ich halt damit abwenden und verhindern.
Hannes H. sucht sich eine Stelle im Wald, schichtet Äste übereinander, gießt Benzin drüber und zündet sie an. 12 Quadratmeter Wald brennen ab. Dann geht die Flamme von allein aus. Die Glutnester löscht die Feuerwehr. Durch den Waldbrand erleidet der Vater keinen Schaden. Hatten Polizei und Psychiater doch recht, als sie Hannes H. eine pyromanische Neigung unterstellten? Einen inneren Druck, dem er sich beugen müsse, um mal wieder Flammen zu sehen?
Dem ist aber nicht so. Also ich sage, ich mag Flammen, ich finde sie auch schön, ich habe aber keinen näheren Bezug dazu und auch halt keinen Drang.
3 Wochen später zieht es Hannes H. wieder in den Wald. Diesmal, beim zweiten Zündeln draußen, sagt Hannes H., sei er angestiftet worden. Er hat Bekannte, Hannes nennt sie Ex-Nachbarn, die ihm nicht gut tun und die ihn unter Druck setzen. 30 Quadratmeter Waldboden gehen in Flammen auf. Dann erlischt das Feuer. Hannes H. telefoniert und stellt sich. Nun ist er dran. Vor dem Landgericht muss er sich wegen schwerer Brandstiftung verantworten.
Hannes H.'s Verhalten erinnert an Fälle, die die Berliner Psychologin Rebecca Bondü ausgewertet hat.
Das waren nämlich Täter, die in Wohnhäuser reingegangen sind. Und dann kann man teilweise auch in die Keller reingehen, recht einfach. Und dann haben mehrere Täter Kellerverschläge angezündet. Und das auch mehrfach manchmal. Und da ist dann schon tatsächlich die Frage, ist es für diese Täter speziell so, dass sie wirklich dieses Feuer auch gerne mögen? Einerseits. Und andererseits war es dann in einigen dieser Fälle auch so, dass ich das Gefühl hatte, dass manche Täter fast gerne ins Gefängnis wollten oder ins Gefängnis wieder zurück wollten, weil die häufig sehr einsam waren und nicht so großen sozialen Anschluss hatten. Und ich mich dann gefragt hatte, ist es wirklich vielleicht so, dass sie dann im Gefängnis eher noch unter Menschen sein können?
Hannes H. zündelt wieder. Für die Polizei ist er nun ein Serientäter, den es immer wieder zum Abfackeln zieht, selbst wenn er gar kein richtiges Motiv hat. Und Hannes H. ist nicht klar, dass eine Brandstiftung aus Rache an seinem Vater auf ihn zurückfallen wird.
Also das habe ich dann auch mal mit dem Herrn Knus besprochen, aber davor oder in der Handlung oder auch nach der Handlung war mir das erst einmal nicht bewusst.
Immer wieder dieselbe Frage. Warum hat Hannes H. gezündelt? Er sei, so argumentiert jedenfalls sein Anwalt Detlef Knust, niemand, der eine lange Beziehung zum Feuer habe. Der zwar einen Brand in der Garage legen wolle, um dem Vater einen Denkzettel zu verpassen, aber warum dann die Waldbrände? Hat Hannes H. sich auf ein wahnhaftes Vorhaben eingelassen, dessen Konsequenzen er nicht abschätzen kann?
Er hat nie diese Faszination Feuer die für viele ja eine Motivation sind, so einen Brand zu legen, die hat er nie kundgetan und hat auch durch sein Handeln nicht nachgewiesen.
Ich habe mich dann so mitreißen lassen, weil ich halt gewusst habe, dass ich dann in eine Forensik komme. Und später dann halt auch eine gute Therapie zu machen und somit die Chance habe, wieder in die Öffentlichkeit integriert zu werden.
Hannes H. hat zu spät verstanden, dass der Staat bei kriminellen Taten wie Brandstiftung nicht einfach selbstlos Hilfspakete austeilt, sondern dass die Gerichte schuldfähige Täter in den normalen Strafvollzug schicken und psychisch Kranke in den Maßregelvollzug stecken.
Herr Volkerts, psychiatrischer Sachverständiger, kennt Hannes H. nicht. Unabhängig vom konkreten Fall hält er es für möglich, dass verschiedene, in der persönlichen Entwicklung eines Beschuldigten liegende Fakten zusammentreffen können, damit jemand zum Brandstifter wird.
Und dann kommt aber Persönlichkeit, persönliche Biografie, frühere Kränkungserlebnisse, keinen richtigen Plan im Leben, potenziell solche Dinge und dann vielleicht noch akute Situationen hinzu und dann potenziell auch noch Alkoholkonsum oder Drogenkonsum. Da habe ich sozusagen eine Mischung von ganz vielen verschiedenen Aspekten. Der Alkohol alleine wäre es vielleicht dann ja gar nicht, aber sozusagen die Komposition der verschiedenen Dinge, die dann dazu führen kann, dass es eine Brandstiftung gibt.
Volkerts Kollegin Ute Franz, Leiterin der Forensik im Klinikum Bremen-Ost, verweist auf die Geltungssucht potenzieller Brandstifter.
Das steuernde Element ist eingeschränkt, einmal vielleicht durchs jugendliche Alter, durch die intellektuelle Minderbegabung, sind die Steuerungsfunktionen noch nicht gut ausgeprägt. Plus, ich erlebe mich als eher klein, wenig wirksam gegenüber den eigenen Interessen, anderen gegenüber durchzusetzen und Ähnliches. Und auch da ist wieder die Brandstiftung Ausdruck von, ich fühle mich jetzt mal mächtig oder ich zahle es jemand anderem heim oder ich räche mich für erlittene Schmach oder Schmähung oder sich gemobbt fühlen oder Ähnliches. Und die Möglichkeit, Feuer zu legen, ist letztlich eine einfache Möglichkeit, einen sehr wirkungsvollen und ja auch gefährlichen Schaden zu setzen.
Für beide steht fest, eine Brandstiftung soll das Selbstwertgefühl der Täter stärken.
Feuer machen ist leicht.
Ein terroristischer Anschlag oder ein Amoklauf erfordern sorgfältige Vorbereitung und ausgeklügelte Logistik auf Seiten der Täter. Der durchschnittliche Brandstifter kommt mit weniger aus, sagt Ute Franz.
Es ist relativ leicht, Brandstiftungen zu begehen. Da findet man nun leider die einschlägigen Anleitungen, wenn man das möchte, an jeder Stelle im Internet. Und es ist eine vermeintlich relativ gefahrlose Art, Aufmerksamkeit zu erregen. Also so ein Brand, das ist etwas, was sehr auffällt, was sehr plakativ ist und was aber relativ leicht auszulösen ist, ohne jetzt einen vermeintlichen Personenschaden zu setzen. Dieses Gefühl, ich kann viel auslösen damit, ich kann da ein tolles Foto von machen, das sieht beeindruckend aus, wenn es brennt.
Die Leute glauben, dass sie überhaupt nichts mehr zu befürchten haben, wenn sie den Wald anzünden, sagt Charles Santos. Und das haben sie ja auch nicht. Präsident Bolsonaro bezeichnet die Arbeit des brasilianischen Instituts für Umwelt und erneuerbare natürliche Ressourcen als Strafzettelindustrie. Gladson Kameli, der Gouverneur von Acre, ist noch deutlicher. Bezahlt die Strafen nicht. Jetzt sind wir hier an der Macht.
Süddeutsche Zeitung, 4. September 2019.
Brandstiftungen hat es in allen Epochen der Geschichte gegeben. Kämpfer, die eine feindliche Stadt eroberten, legten häufig eine zerstörerische Feuersbrunst. Sie machten Tabula Rasa, ein Ziel, das moderne Brandstifter nicht mehr umtreibt. Eher selten ist dagegen, dass ein Herrscher selbst Hand anlegt oder anlegen lässt, um die eigene Hauptstadt einzuäschern.
Ich bin eins mit den Göttern, bin unsterblich. Ich bin Nero, der Künstler, der mit Feuer die Träume seines Lebens zur Wirklichkeit weckt.
Eine solche ruchlose Tat wird Nero, dem Kaiser des römischen Weltreichs, zugeschrieben.
Nimm dieses Rom!
Er wollte sich als unsterblicher Dichter der Zerstörung einen Namen machen. So jedenfalls stellt ihn Peter Ustinov in Mervyn LeRoy's und Anthony Manns Monumentalschinken Quo Vadis von 1951 dar.
Brenn weiter!
Brennwalde!
Ob Nero den Brand Roms im Jahr 64 nach Christus tatsächlich selbst gelegt hat, ist unter Historikern umstritten. Während des Brandes hielt er sich in seiner Sommerresidenz Antium auf. Er könnte aber den Befehl zur Einäscherung gegeben haben.
Feuer legen, Feuer löschen.
Das Feuer lodert und zischt. Es knistert und knackt. Es glüht und prasselt. Es riecht nach dem, was es zerstört. Es stinkt erbärmlich. Es greift um sich und erfasst alles, was brennt. Es qualmt. Der Rauch geht auf die Augen und er nimmt die Sicht. Die lebhaft züngelnde, offene Flamme ist nur die eine Seite dessen, was manche Menschen am Feuer fasziniert. Die andere ist der aufwendige technische Apparat, mit dem Feuer heute bekämpft, in Schach gehalten und schließlich gelöscht wird. Die andere Seite ist die Feuerwehr.
Julian T. war Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, bevor er sich vor Gericht wegen Brandstiftung verantworten musste. Der Feuerwehrmann als Brandstifter, das kommt gar nicht so selten vor. Die Empörung darüber, dass der Brandstifter möglicherweise einer von ihnen war, sitzt tief bei den Kollegen.
Hätte nie gedacht, dass er das tut. Wir finden das scheiße,
sagt ein Notfallsanitäter vor Gericht.
Jemand aus den eigenen Reihen.
Die Polizei durchsucht Julian T.'s Wohnung im Dachgeschoss und seinen Gerümpelkeller. Beschlagnahmt werden oben 19 Gegenstände, Feuerwehrutensilien, vermutet das Protokoll. Auch Tempotaschentücher und Klopapier werden aufgelistet. Sind das Beweisstücke? Im Keller stößt die Polizei auf zwei Fahrräder, eine Kettensäge, Benzin, Sägekettenöl, Grillanzünder und auf alte Ausgaben der Lokalzeitung mit Artikeln über Wohnungsbrände.
Julian wusste viel über Brände,
berichtet der Notfallsanitäter, der so alt oder so jung ist wie der Beschuldigte. Die beiden Männer hatten ein gutes Verhältnis zueinander.
Abgekämpft und müde, zufrieden mit dem Team. Leben retten, Feuer löschen, Hilfe leisten, Superhelden gibt's in echt.
Ein Lied aus einem Video, mit dem die Freiwillige Feuerwehr im hessischen Korbach für das Ehrenamt wirbt.
Freiwillige Feuerwehr gehört in meiner Wahrnehmung in gewissem Umfang nicht zuletzt in kleineren Ortschaften zum gesellschaftlichen Leben, nach dem Motto, das ist was Gutes, wenn man sich dort einbringt, das wird in gewissem Umfang gefördert, man kann damit Anerkennung erlangen.
Ich glaube, dass die Strukturen der Freiwilligen Feuerwehren, wo ja dann eben auch Personen vor allen Dingen hingehen, die jetzt vielleicht sich besonders eben für das Feuer oder auch das Löschen interessieren oder wo das auch einen sehr hohen sozialen Stellenwert hat, ausgeprägter ist auf dem Land, als es vielleicht hier in der Stadt der Fall ist.
Da finden wir dann auch häufig Menschen, die dann nebenbei noch in der Freiwilligen Feuerwehr oder in Berufen, die nah an diesen Brandlegungen dran sind, wo es dann mitunter auch tatsächlich der Fall ist, dass jemand einen Brand legt, den selber meldet und dann selber an den Ort des Geschehens als Ersthelfer dabei ist, den Brand wieder zu löschen. Also das sind oft Leute, die darüber dieses Faszinosum von Feuer erleben.
Ist das Milieu der Feuerwehren ein potenzieller Nährboden für Brandstifter, wo sich eben ganze Kerle wiederfinden? Ein Übriges tut meist die rein männliche Zusammensetzung der Truppe. Da herrscht Chorgeist. In Berufsfeuerwehren liegt der Frauenanteil bundesweit bei 3,5%. Bei freiwilligen Feuerwehren ist der weibliche Anteil etwas höher. Auch der Vater von Jan Hendrik N. ist hauptberuflich Feuerwehrmann. Und sein Sohn?
Ich habe das immer abgelehnt.
Jan Hendrik N. sieht sich als Einzelgänger. Seine einzigen Freunde seien die Hunde der Familie gewesen.
Das Einzige, was ich hatte, war halt ein Sportverein. Das war's.
Nachdem er die Rundballen angezündet hat, fängt die Polizei Jan Hendrik N. bei dessen Großeltern ab. Die Ordnungshüter hatten ihn schon länger auf dem Kieker. Im Polizeiverhör bricht er zusammen und gesteht.
Das war erst sehr schwer, damit rauszukommen, aber wie ich darüber gesprochen habe, die ganze Last, die war weg. Auch die Schuldgefühle, weil ich wusste, in dem Moment, wo ich jetzt darüber rede, kriege ich Hilfe oder ich bin wirklich diese Last los.
Jan Hendrik N. wird dem Richter vorgeführt. Als Untersuchungsgefangener landet er in der geschlossenen Abteilung der Forensik.
Und da habe ich auch total geweint, weil eingesperrt war ich noch nicht. Ich wollte nur zu meinen Großeltern zurück.
Nach der Festnahme eines mutmaßlichen Serienbrandstifters in Einbeck, Landkreis Northeim, haben Polizei und Staatsanwaltschaft weitere Einzelheiten bekannt gegeben. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich demnach um einen 23-jährigen ehemaligen Feuerwehrmann. Er soll nicht nur für 10 Brände, sondern auch weitere Straftaten verantwortlich sein.
Feuer legen, Feuer löschen. Offenbar sucht eine Gruppe von Menschen die Nähe zum Feuer. Den Gedanken von der zerstörerischen Macht des Feuers und der Identität von Feuerwehr und Brandstiftern hat der US-amerikanische Schriftsteller Ray Bradbury 1953 in seinem Science-Fiction-Roman Fahrenheit 451 aufgegriffen. In dem Buch, auf Deutsch erschienen 1955 im Arche Verlag, ist eine sogenannte Feuerwehr im Auftrag eines autoritären Staates damit beschäftigt, Bücher aufzustöbern und nötigenfalls zusammen mit ihren Besitzern zu verbrennen.
Es war eine Lust, Feuer zu legen. Es war eine besondere Lust zu sehen, wie etwas verzehrt wurde, wie es schwarz und zu etwas anderem wurde. Das Messingrohr in der Hand, die Mündung dieser mächtigen Schlange, die ihr giftiges Kerosin in die Welt hinaus spie, fühlte er das Blut in seinen Schläfen pochen, und seine Hände waren die eines fantastischen Dirigenten, der eine Sinfonie des Brennens und Sengens aufführte, um die kärglichen Reste der Kulturgeschichte vollends auszutilgen.
Es lodert, es qualmt. Der Himmel verfärbt sich. Die Medien schlagen Alarm.
Angst vor dem Feuerteufel.
Der Feuerteufel geht um.
Der Feuerteufel spielt Katz und Maus mit Polizei und Feuerwehr.
Jan-Hendrik N. legt in kurzem Abstand 5 Brände. Ist er ein unberechenbarer Feuerteufel, vor dem sich die Bevölkerung in Acht nehmen sollte? Oder Hannes H., der 2-mal Waldstücke anzündet, ohne ein erkennbares Motiv?
Wenn man sich hinterher die Menschen anguckt, haben sie oft sehr wenig Teuflisches an sich, sondern sind eigentlich häufig psychisch sehr kranke Menschen, die schon aus dieser Motivation heraus dann Brände legen, aber nicht so, wie man es sich jetzt im Krimi vorstellen würde, der Feuerteufel, der diabolisch durch die Lande zieht und Feuer legt. Das begegnet einem in der Realität glücklicherweise nicht so häufig.
Einem kleinen Tier wird eine verblüffende Eigenschaft nachgesagt. Es soll für längere Zeit mitten im Feuer leben können, ohne die geringsten Schmerzen zu erleiden. Es wird je nach Region Regenmännchen, Gelber Schneider, Bergnarr, Wegnarr, Tattermandel oder Feuersalamander genannt. Es heißt, der Feuersalamander sei innerlich so kalt, dass er größte Hitze aushalten kann, ohne selbst zu verbrennen. Angeblich kann der Lurch mit der auffälligen gelb-schwarzen Zeichnung sogar Brände löschen.
Nutrisco et extinguo.
Ich ernähre mich davon und ich lösche es aus.
Der Salamander gilt unter den Esoterikern als Allegorie für Zerstörung und Wiedergeburt.
Vielleicht hat François der Erste, König von Frankreich, deshalb zahllose, steinerne Salamander. Oder sehen sie nicht eher aus wie kleine, feuerspeiende Drachen? Zwischen den Kassetten seines Schlosses Chabord an der Loire anbringen lassen. Zerstörung und Wiedergeburt. Der Salamander war sein Wappentier und stößt boshaft kleine Feuergarben aus. François' Feuerteufel.
Feuerteufel. Die Lust am Zündeln. Feature von Günther Bayer. Es sprachen Nikolaus Bender, Martin Bross, Justine Hauer und Svenja Wasser. Ton und Technik Christoph Rieseberg und Caroline Thon. Regie Matthias Kapohl. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2021.